Willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds, The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch heute durch diesen Pit. Mein heutiger Gast ist Marky, Sänger von Waves Like Wars. Die Band hat gerade ihre neue Single They Preach We Burn veröffentlicht. Ein Song, der nicht nur musikalisch extrem druckvoll daherkommt, sondern auch inhaltlich klar Position bezieht. Besonders spannend an der Stelle ist tatsächlich, dass Marky selbst ein Tonstudio in Ingolstadt betreibt und hat sich für diese Single einen Traum erfüllt. Welchen Traum er sich erfüllt hat, darüber reden wir dann gleich später. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine Geschichte, die erzählt werden soll. Und daher, Marky, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Wie geht's dir heute, so kurz vor Weihnachten?
Ja, etwas stressig. Man kennt's ja. Deadlines, Termine, die noch fertig werden müssen. Aber ansonsten gut. Noch gesund, nicht krank, passt.
Ich habe tatsächlich vor uns auch so vor mich hin philosophiert und gedacht, das ist schon immer ein Mist mit diesen ganzen Feiertagen. Eigentlich arbeitet man die ja im Vorfeld raus.
Absolut, ja. Das stimmt.
Aber wir sind ja heute hier nicht, um über Weihnachten zu sprechen, auch wenn es bei Weihnachten um Wunscherfüllung auch irgendwie geht. Wir wollen über eure aktuelle Single sprechen. Und lass uns da einfach ganz am Anfang anfangen.
Super gerne, super gerne.
Wann habt ihr begonnen, an They Preach We Burn zu arbeiten?
Ich glaube, das war ja jetzt der erste Release nach dem Album. Und deswegen verschwimmt das Ganze, weil es waren viele Ideen im Raum, viele Ansätze. Und ich würde behaupten, dass der Grundstein oder die Festlegung auf das wird die Single war so April, Mai.
Habt ihr sozusagen, wie das bei den meisten ist, man hat ja, wenn man ein Album veröffentlicht hat, meist noch irgendwelche Sachen in Schubladen liegen.
In dem Fall war das nichts aus einer Schublade, gar nichts sogar. Das war wirklich neu und eher der Eindruck vom Album, was funktioniert für uns, was wollen die Leute hören. Genau, so war der Loop eher.
Und so ein Song ist ja genauso wie so ein Album auch ein Zeitzeugnis irgendwo. Und was hat euch denn zum Entstehungsprozess des Songs umgetrieben, also musikalisch wie auch thematisch?
Also zuerst einmal musikalisch war das so, wir haben die letzten, also ich beziehe jetzt mal dieses Jahr 2025 mit ein komplett, wir haben jeweils an die 30 Shows gespielt, also 60 Shows auf dem Buckel. Und da merkt man natürlich schon irgendwann, was kommt denn wirklich gut an vom letzten Album? Was eher weniger? Was funktioniert vor allem live sehr gut? Und wir sind schon immer eine Band, die auch den Faktor live mit gedanklich mit einbezieht in Songwriting und haben natürlich die ganzen Einflüsse aus 60 Live-Shows oder dann sollen es 40 gewesen sein, mit einfließen lassen, einfach in das Produkt. Und zur zweiten Fragehälfte inhaltlich. Der Song behandelt das Wort, die Thematik Freiheit und vor allem den Begriff Freiheit. Und uns stört da ganz massiv, wie mit dem Begriff Freiheit umgegangen wird, wie der instrumentalisiert wird. Das haben wir zum Thema gemacht von dem Ganzen, ja. Ohne jetzt zu weit erstmal reinzugehen.
Okay, dann lass uns erstmal auf das Musikalische schauen und dann auf das Textliche. Du hast gerade gesagt, ihr kommt aus einer intensiven Live-Phase und dass euch das Live-Erlebnis der Songs schon immer im Entstehungsprozess sehr wichtig ist. Und du hast auch gesagt, dass ihr sozusagen da so ein bisschen mitgenommen habt, was live funktioniert und was vielleicht auch nicht. Dadurch entsteht natürlich auch eine Erwartung an das Material. Und wenn du diese jetzt ausdrücken wollen würdest, hättest du das formuliert?
Man erhofft sich, dass man live gute Interaktion bekommt von, sei es eine gute Hookline, die so einfach und intensiv und eingängig ist, dass man nach einmal hören den zweiten Chorus mitsingen kann. Also wäre der eine Punkt, dass man da die Eingängigkeit noch mehr herausarbeitet. Und natürlich der Kontrast dazu von dem Mitsing-Part, der eingängige Teil, eher der, hey, gefühlt wollen die Leute noch mal härtere Parts oder noch mal energetischere Parts. Und das haben wir auf jeden Fall einfließen lassen.
Das ist spannend, weil also meistens sind ja so Songs aus dem Hardcore, Melodic-Hardcore-Bereich gar nicht so lang, ne?
Stimmt, ja.
Weil wir vielleicht auch nicht so viel Energie haben.
Manchmal ja.
Genau. Nee, aber so auf dieses Ausgewogene zu gucken, das ist schon echt spannend. Aber der andere Punkt ist ja auch, dass diese Phase zwischen Touren, Songwriting und Neuorientierung, das ist ja oft auch sozusagen die Realität vieler Bands, die nicht komplett vom Musikmachen selbst leben können. Ne? Also dass man sich da irgendwie ja fast zerreißt, also dass da so ein Spannungsfeld ist, ne? Leidenschaft und Anspruch auf der einen Seite und Joballtag und Leben auf der anderen Seite. Wie geht ihr damit um?
Gute Frage. Tatsächlich war das jetzt in diesem Jahr auch ein Punkt bei uns, wo man merkt, naja, wenn du 30 Shows spielst und die vielleicht nicht immer 2 Shows an einem Wochenende stattfinden, dann sind es ja schon an die 20, 30 Wochenenden, wenn es schlecht läuft, die man irgendwie gebunden ist zeitlich. Wir lieben das Ganze, aber wir haben schon auch gemerkt, wenn du neben den Live-Auftritten, die ja auch, man fährt früh los, man kommt spät nach Hause, wenn du dann noch Zeit und Energie neben den ganz normalen Wahnsinn aufbringen sollst, musst, kannst, um Songs zu schreiben, das ging dann schon langsamer insgesamt. Also ich würde behaupten, das Album ging schneller, weil wir da bewusst die Live-Phase zurückgeschraubt haben, um zu sagen, hey, wenn wir uns treffen, dann fließt jetzt alles in das Album. Und bei der Single und den kommenden Sachen war es eher so eine Mischphase jetzt. Also von, es läuft alles parallel, ist natürlich schon anstrengender auf vielen Ebenen, auch von der Kommunikation und immer passiert was. Und es ist ja nie eine Downphase, aber es sind alle dran geblieben und it shows, würde ich behaupten.
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass wenn man, also die meisten Musiker und Musikerinnen suchen sich ja dann auch extra Jobs, die irgendwie mit dem eigenen Musikmachen gut zu vereinen sind oder irgendwo in dem Dunstkreis dessen angesiedelt sind. Du betreibst selbst ein eigenes Tonstudio. Wie beeinflusst diese Doppelrolle dich als Musiker und Produzent in eurem Bandalltag?
Also es hat natürlich Vor- und Nachteile. Wie bin ich dazu gekommen? Ich fand einfach die ersten Aufenthalte mit der Band im Studio so super spannend von okay, krass, wie läuft es ab? Wie funktioniert es? Kann man das irgendwie auch sich selber aneignen? Das war so mein Start für Richtung Tonstudio. Hab dann eben Demos für uns gemacht und aus den Demos wurden dann Vorproduktionen. Vorproduktionen wurden Demos für andere Bands, wo Anfragen kamen und irgendwann war der Punkt, hey, es könnte man ja auch so mal so für nebenbei ein bisschen vielleicht auch als Geschäft machen und hab das dann so in Kleingewerbe eben betrieben und genau, und es ist so gewachsen, bis der Punkt war in meinem Angestelltenverhältnis, hey, es ist April, ich habe keinen Urlaub mehr, ich habe alles für Produktion verbraucht, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu wechseln, auf nur Studio einfach mal probieren, wie läuft es denn und so, und das habe ich auch gemacht und bin immer noch dabei. Wie beeinflusst das Ganze die Band? Natürlich ein Riesenvorteil, wenn man ein eigenes Studio hat, wo man das Zeichen Geld spart natürlich, oder einfach die Möglichkeiten schafft, Sachen selber aufzunehmen in höchster Qualität. Und ähnlich natürlich auch immer ein Zwiespalt von viele Amateurbands haben nur, oder im Amateurbereich haben nur am Wochenende Zeit. Ich bin natürlich am Wochenende auch oft unterwegs mit Band und so. Und da muss man einfach eine gute Balance finden aus beiden und das funktioniert so ganz gut.
Du hast gerade schon gesagt, dieser Vorteil einfach als Band auch ein eigenes Studio zu haben, also was vor allem finanzieller Aspekt ist. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine kreative Freiheit ist, die man dadurch bekommt, weil man eben dann nicht mehr so zeitgebunden ist. Wie erlebst du das?
Also ich arbeite super gern mit Bands zusammen im Studio, wenn die vor Ort sind. Der Trend ist aber klar, die Leute machen mehr zu Hause, was ich gut verstehen kann. Bei mir war die Intention dahinter auch so, um eine noch greifbare Version von dem Song im Vorfeld schon zu schaffen und an der zu arbeiten und auszuarbeiten und Demos und nochmal in die Revision. Ist es cool? Mal ein bisschen liegen lassen. Ist es immer noch geil, die Hookline? Zum Beispiel jetzt, um das schnell aufzugreifen bei dem Song. Na, der Hookline im Chorus ist nicht die allererste Idee gewesen. Das war die C-Version, die dritte Version oder B-Version. Auf jeden Fall gab es 3 verschiedene Varianten, wo aber A, die Variante A, schon eigentlich abgenickt war von allen, von that's it, let's go. Und ich aber nochmal gemeint habe, irgendwie, vielleicht ist da noch, vielleicht sind da noch 10%. Nur als Einwurf noch zu dem Thema. Und natürlich ist es auch eine kreative Freiheit, zu sagen, man arbeitet zeitlich ungebunden oder hey, ich fühle mich jetzt gerade motiviert oder ich habe jetzt eine Idee, jetzt bleibe ich dran und nicht jetzt ist quasi Feierabend oder jetzt ist 10 Uhr abends, da will ja auch keiner mehr oder 11 Uhr in der Regel noch im Studio rumturnen unbedingt. Aber wenn ich da Bock drauf habe, kann man es natürlich easy im eigenen Studio machen und mit den Bandkollegen zusammen.
Marc, und was würdest du denn sagen, was sind die größten Missverständnisse über Bands in eurer Größenordnung, was sozusagen Erfolg, Sichtbarkeit und finanzielle Realität angeht?
Ich denke, dass viele Musikfans auch oft, also meiner Meinung nach auch selber Musiker sind in größeren, kleineren Bands, die können das schon ganz gut nachvollziehen. Die haben dann auch den, ich sag mal, größeren Respekt, wenn du sagst, hey, die haben 30 Shows, die haben 40 Shows gespielt. Die wissen, was es bedeutet. Der normale Musikhörer, der kann sich ja nicht vorstellen. Ich finde mal ein geiles Beispiel dafür ist, stell dir vor, du musst zur Arbeit, du musst nur eine Stunde arbeiten, aber du fährst 8 Stunden zur Arbeit und auch wieder 8 Stunden nach Hause. Und das ist ein gutes Gleichnis, finde ich, von wie die Verhältnisse sind, was du reinsteckst, was du dann wirklich aktiv machst. Und eigentlich bist du mehr auf der Vorbereitung zu der Show, als die Show an sich dauert.
Das ist sehr lustig, da fällt mir gerade ein Kommentar von einem Bekannten von mir ein. Ich komme ja aus Chemnitz und er wohnt in Leipzig, arbeitet in Halle und hat dann irgendwann zu mir gesagt, na alles, was mehr als 2 Stunden Fahrzeit hat, ist ja schon mehr als eine Tagesreise.
Ja, ja.
Und so viel zu dem Thema eben Pendeln auch zur Arbeit, ne? Und wenn du Anfahrt hast, dann ist es einfach massiv. Und gerade wenn du lange unterwegs bist, das macht ja auch was mit dir.
Absolut, ja. Also wir haben immer eine gute Zeit im Bus bei uns. Also wir finden immer gute Themen und gute Gespräche. Selten, dass da mal ein Durchhänger ist. Also ganz, ganz selten. Da müsste man wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Shows spielen, dass mal wirklich jeder ruhig ist.
Okay, gut. Also ist noch Luft nach oben.
Ist noch Luft nach oben, ja.
Okay. Aber lass uns mal zurück zu der Single kommen. They Preach, We Burn. Und also ich finde es ziemlich spannend, weil jetzt im Vergleich zu den anderen Songs, die ich so von euch gehört habe, spüre ich schon eine ziemliche Soundentwicklung. Und ich hatte ja am Anfang schon angeteasert, dass ihr euch da einen Traum erfüllt habt. Lass mal hören.
Genau, genau. Die letzten paar Jahre habe die Sachen ich selber gemischt. Und wenn man selber die Vorproduktion macht, ab der Demo dabei ist, dann verliert man so ein bisschen die Objektivität, was ist gut, was ist schlecht. Und die Idee dahinter war, hey, wäre es nicht mal eine coole Sache, jemanden aus der Top-Riege von Mixing und Mastering zu akquirieren für unsere Spuren. Ob das überhaupt A möglich ist, ob da jemand bereit ist dafür, natürlich auch immer eine Geldfrage. Aber wir haben schon intern gesagt, wenn das möglich ist, dann machen wir das und schauen uns das Ganze mal an und wie ist der Unterschied. Und dann hat man einfach mal, hey, stell dir vor, wir würden mit in dem Fall Jeff Dunn zusammenarbeiten. Was ist das Endergebnis und wie nehmen es die Leute wahr? Und das war einfach ein cooler Traum auch, einfach weil wir die Sachen, die er produziert, also die Knock-Loose-Sachen, die Stick-to-Your-Guns-Sachen oder Current-Sachen, er hat einfach einen großen Namen in dem Game. Gerade die Leute, die auch mitproduzieren, werden ihn sicherlich kennen und den Sound. Und das war dann so, okay, let's try it and let's go for it.
Also ich komme ja aus der Wissenschaft, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich muss so wissenschaftliche Sachen veröffentlichen. Und häufig wird uns gesagt, sozusagen, versuch einfach so hoch wie möglich reinzugehen. Reicht es einfach bei den besten Journals ein, die es gibt, weiter unten kannst du es immer noch versuchen. Seid ihr genau nach dieser Logik da rangegangen?
Nee, tatsächlich nicht. Gab jetzt keine Logik, sondern welche Produktion finden wir gut? Und in dem Fall war das jetzt auch kein Cold Call von unserer Seite gegenüber Jeff Dunn, sondern als ich angefangen habe und einfach dann mit Online-Fortbildungen, Neldemix, Unstoppable Recording Machine, waren eben diese Leute auch auf dem Forum, auf dem Board, auf Facebook. Und du merkst dann schon nach, die haben damals schon deutlich mehr Ahnung oder waren eben bei Mix XY Mitproduzent oder haben die Drum-Edits gemacht. Und ich habe den einfach mal ganz unverblümt angeschrieben, so hey, ich habe gesehen, du machst das und das. Wie stellst du denn den Kompressor ein? Bei mir klingt es okay oder vielleicht richtig durch Happy Accident. Und der war immer sehr offen. Und das heißt, der Call zu ihm oder das Kennenlernen liegt eigentlich wahrscheinlich 2018, 2019 zurück. Und es war seitdem nicht wirklich jetzt Kontakt, so ab und zu mal so ein paar Fragen oder so. Und er hat auch noch ein bisschen so einen deutschen Background über zig Familienmitglieder, also er ist aus den USA. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass quasi das kein jetzt kompletter Cold Call war, sondern hey, weißt du, also wir haben schon mal geschrieben, dann ist immer einfach, als wenn du so, wir sind hier irgendeine Band aus Deutschland, du machst sonst Knocked Loose, mach jetzt mal Waves Like Walls, bitte. Und dann war das natürlich, also vom Bauchgefühl schon viel einfacher. Keine Ahnung, ob die anderen reagiert hätten überhaupt alle, aber es war so unsere, das ist die Person, mit der wir das machen wollen und es hat geklappt. Also es ist dann schon ein richtig, richtig cooles Gefühl und wir sind auch super, super happy mit dem Endergebnis.
Mhm. Du hast es gerade schon so schön gesagt, dass du sozusagen Jeff vorher schon kennengelernt hast und schon viel von ihm gelernt hast. Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, was sozusagen, wie du den Arbeitsprozess mit ihm erlebt hast und was du gelernt hast. Aber wahrscheinlich hast du nochmal was Neues gelernt, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nummer 1 oder Schritt 1 war, naja, wenn man an so eine Weltklasse an Mixing, Mastering die Spuren anliefert, schaut man natürlich auch oder hofft auch, dass die Spuren, die ich anliefere, auch passen. Und das war so Step 1, wo man, also ich arbeite da immer sehr genau, ist mir einfach sehr wichtig, dass die ganzen Edits passen. Und Schritt 1 war eben, hey Jeff, hier sind die Spuren, so ein paar Tage später, jo, passt alles an Spuren. Ich so, okay, passt wirklich alles, wenn irgendwas ist, sag's einfach, ich kann alles nochmal verschieben, whatever, nee, sagt er, top. Das ist schon mal für mich natürlich, der es aufgenommen hat, schon mal richtig geil zu wissen, super zu wissen. Und Step 2 war, okay, ich habe ja die Sachen früher auch von uns gemacht und jetzt hat man eine komplette Outside-Perspektive. Was hört er, was macht er, wie laut, wie ist die Balance und wie laut ist das Endergebnis? Und auf der Ebene habe ich extrem viel mitgenommen von, wie er was macht. Und dann auch, wenn ich was gehört habe, so, hey, kann es sein, dass du so und so gemacht hast? War er auch super offen von, ja, genau, ich habe das gemacht mit dem Plugin, der Software, in dem Setting. Ah ja, cool, dann deckt sich das, was ich höre, mit, was du gemacht hast. Und cool, danke für die Insights auch. Der war da super offen. Also das war ein richtiger Mehrwert für uns und für mich vor allem.
Sehr, sehr cool. Also es freut mich total zu hören. Also weil ich finde es immer, also ich bin eigentlich meistens ziemlich verblüfft dann, wie offen tatsächlich so diese Menschen sind, zu denen man so aufblickt. Und wenn man dann irgendwie die richtigen Fragen stellt, funktioniert das irgendwie auch, ne? Also die merken ja schon, ob da sozusagen eine Basis ist, mit der man auch arbeiten kann. Oder ob Hopfen und Malz verloren ist.
Ja, absolut. Und finde ich auch einen ganz spannenden Punkt mit, er ist so offen und kommuniziert da offen. Aber wenn man es so betrachtet als Business Point, wirklich, er war vor 2018 nett und war offen. Und deswegen bin ich jetzt zwei Jahre später, aber ich bin sein, Anführungszeichen, Kunde, weil er so war. Und wenn er immer so ist, naja, wird er sich immer neue, coole, motivierte Leute vielleicht ins Boot holen. Also ich glaube auch, dass es so ein bisschen Mindset-Thema ist, um das Wort jetzt nicht so auszulatschen. Es ist sehr ausgetreten, Mindset. Aber finde ich schon cool, wenn man da so offen ist und gern anderen hilft. Ich glaube, dann ist man auch bereit, das zu empfangen und zu geben.
Ja, das glaube ich auch. Und nee, der Gedanke ist weg. Er ist weg, ich habe ihn nicht festgehalten. Mist. Ihr habt aber ja sozusagen nicht nur mit Jeff zusammengearbeitet, sondern ihr habt auch noch einen Feature-Part mit dabei. Erzähl mal.
Genau, also wir kennen Dead Like Juliet, die Band, mit der wir das Feature haben, beziehungsweise mit dem Ale, mit dem Sänger, schon seit über 10 Jahren durch gemeinsame Shows. Die haben uns auch mal zu sich eingeladen nach Südtirol für ein kleines Festival, das ganz cool war. Und wir haben die dann im Gegenzug Jahre später bei unserem eigenen Family and Friends Fest eingeladen. Und die sind ja auch sehr bekannt für eine geile, energetische Show und kann ja auch nur bestätigen und bezeugen. Und wir haben gemerkt schon im Backstage, hey, eigentlich ist Dead Like Juliet in Südtirol das, was Waves Like Walls in Ingolstadt ist, von Energie und der Message hinter dem ganzen Songs und den politischen Werten. Und dachten wir, es wäre eigentlich schon ein perfect Match für uns, wenn wir uns den Ale ins Boot holen, der auch da, wo wir wissen, der steht da dahinter und der hat da auch Bock drauf. Und so war es auch. Und es war eine super unkomplizierte Zusammenarbeit. Er war auch sofort dabei. Und genau, wir sind super happy und sie auch.
Sehr gut. Ich auch übrigens.
Nee, finde ich, also wir hatten selten Features, schon lange nicht mehr, auf dem Album gar nichts. Das war aber auch aus Zeitgründen geschuldet und wollten uns einfach mal so, hey, es ist ja Mehrwert für alle. Es ist natürlich auch, es machen viele und es ist ja auch der Zeitgeist, so zu mischen, sich Leute ins Boot zu holen. Profitiert jeder davon irgendwie ein bisschen, aber in dem Fall war es auch wirklich so, wir hatten da Bock drauf und deswegen haben wir es gemacht.
Das ist jetzt ihr Dead Like Juliet und auch Jeff kennt ihr halt schon viele Jahre. Und was macht denn für euch, oder anders gefragt, wie wichtig sind denn solche Kooperationen, Zusammenarbeiten im Musikbusiness auf eurer Ebene?
Ich denke, dass auf unserer Ebene das wichtigste Tool ist, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht denn Sinn als Zusammenarbeit, wo macht vielleicht keinen Sinn, was ist so ein bisschen Dead End. Und wir waren da schon, ich würde mal sagen, wir schreiben DIY schon groß bei uns. Schon immer, auch so von den Berufsfeldern hat sich da viel so entwickelt, wie du anfangs meintest, offen suchen sich Leute ja was in dem Umfeld von Band, sei es jetzt in meinem Fall Tonstudio, Musikproduktion, beim Florian, Marketing, Merch Designs, der macht, also wir machen auch hausintern alle Merch Designs. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Kooperation. wir waren da schon immer so im DIY-Spirit und wir machen wirklich alles selber, haben aber gemerkt, naja, irgendwann stößt man an die Grenzen von, was man als Person, die auf eine gewisse Art und Weise vernetzt ist, schaffen kann und erreichen kann. Also auch bezogen auf Reichweite. Und es war ja auch in dem Fall ein Release über Uncle M / Golden Tide mit Mirko. Quasi nochmal eine Kooperation. Das heißt, wir haben eigentlich für diese Single viele externe Faktoren ins Boot geholt. Von Musikern, von Mixing, Mastering. Über Label Release hatten wir auch lange nicht mehr so auf der Größe und Bekanntheit wie bei Mirko. Und ich würde schon sagen, dass einfach auch das Ergebnis dann jetzt schon messbar ist. Klar, wir haben jetzt auch viele Live-Shows gespielt. Es könnte auch das einen Faktor wegbrechen, wäre vielleicht genauso groß, das Ergebnis. Aber ich würde schon behaupten, dass das Ergebnis an Streams nach einer Woche und Reaktionen auf Social Media, Instagram vor allem, extrem positiv ist und dass da viele Faktoren einfach dazu beitragen. Und wenn wir die Faktoren nicht geholt hätten, uns ins Boot geholt hätten, wäre der Release bestimmt kleiner ausgefallen. Also von der Resonanz einfach auch.
Du hast es so schön für uns gesagt, ne? Also sozusagen, wo macht man weiter? Was sind so Dead Ends? Wie erkennt man denn sozusagen frühzeitig Dinge, die nicht funktionieren?
Also tatsächlich würde ich behaupten, oft liegt man vom Bauchgefühl richtig und auf den sollte man auch manchmal hören, auf seinen Bauch oder sein Herz. Ist nicht immer alles eine perfekte Sache vom Kopf, die jetzt richtig wäre, sondern einfach so, hey, ab und zu musst du auch mal mit der vermeintlich kleineren Show gehen, also oder als Beispiel Konzert, aber auf der Show ist vielleicht der richtige Booker, der sagt, geil, die hole ich mir auf mein größeres Festival. Es ist natürlich schwierig, das zu lernen oder also da jetzt irgendwie einen Tipp zu geben. Ich glaube, man entwickelt es einfach mit der Zeit, dass man sagt, was fühlt sich denn eh schon harmonisch an und was ist eher so, ich muss für 1 Zentimeter Bewegung, muss ich so viel Energie reinstecken, das ist auf jeden Fall ein Dead End. Aber wenn alle in die gleiche Richtung schieben, das wirst du merken, dann geht alles viel leichter und dann bist du auf dem richtigen Weg.
Ja, das hat Ned von The Iron Roses, der vorher bei Boys That Fire war, der hat es mal so schön gesagt, sie wäre sozusagen ihr ganzes Leben Menschen hinterhergerannt und irgendwann kam der Punkt, wo sie realisiert hat, dass sie niemanden hinterherrennen muss, denn sozusagen die Menschen kommen, die mitmachen wollen, die kommen mit offenen Armen entgegen.
Ja, sehr gutes Beispiel, ja. Würde ich auch unterschreiben. Also eher so, ich muss niemanden überzeugen, der eh keinen Bock auf die Musik hat, sondern ich nehme lieber die mit, die eh schon da sind und schon lange supporten und die dafür umso mehr.
Genau, ja. Ja. Also es ist halt immer wieder eine große Herausforderung und ich glaube viele, also nicht nur Bands, also generell, wenn es so um Zusammenarbeiten geht, das ist schon ein Thema, was viele umtreibt.
Ja, absolut.
Genau, wir hatten ja vorhin am Anfang, hatten wir das ja so aufgesplittet in sozusagen inhaltlich und musikalisch und ich würde jetzt tatsächlich mal den Schwenk zum Inhaltlichen machen und Kollaboration, also Zusammenarbeiten, die basieren ja ganz oft auf gemeinsamen Werten und ich finde sozusagen, dass auch euer Song sozusagen, The Bridge We Burn, gemeinsame Werte adressiert und diese Umdeutung, was du gerade gesagt hattest, ne, mit dem Begriff der Freiheit und die Instrumentalisierung von Angst und Ausgrenzung. Du hast gesagt, ihr habt euch am Anfang damit auseinandergesetzt, aber wie kam es dann eigentlich dazu, sozusagen zu sagen, so klar müssen wir das jetzt hier mal auf den Punkt bringen?
Also zu 100% auf einen genauen Punkt kann man das gar nicht festnageln. Ich würde mal behaupten, die Einstellung zu der Sache, zu diesem Thema, zu der politischen Seite, die war bei uns schon immer, das ist ja nicht der erste Song, der diese Richtung einschlägt. Also wir wollen immer schon aufmerksam machen auf Missstände. Wir wollen nicht wegschauen, wir wollen hinschauen und das noch mehr hinschauen. Weil einfach in der Vergangenheit, also nicht der jüngsten, sondern auch in der längeren Vergangenheit schon zurück, einfach Fehler passiert sind, die dürfen nicht wieder passieren. Und es gibt Tendenzen, die deuten darauf, dass es wieder so in diese Richtung driftet, leider. Und umso lauter müssen wir dann als Gegenpol sein und wollen das auch sein.
Ja.
Also wir haben 2014 der We Color the World rausgebracht. Da war auch gerade wieder so in Deutschland ein Punkt von, oh, wir müssen hier mal wieder was sagen, dass es egal, welche Hautfarbe du hast, wir alle gleich sind. Und jetzt ist eher das Problem, also nicht, dass das andere Problem unbedingt weg wäre, würde ich nicht behaupten, aber wir greifen immer so ein bisschen aktuelle Punkte auf, wo wir sagen, das ist unser Statement dazu. Und in dem Fall von der Umdeutung vom Begriff Freiheit war es so, und ich sage das mal ganz direkt, wenn jemand sagt, es ist Freiheit, wenn ich eine Mauer baue, wenn jemand sagt, es ist Freiheit, wenn ich Leute aussperre, dann ist es einfach, hat es mit dem Begriff Freiheit gar nichts, wirklich gar nichts zu tun. Und das ist einfach nur eine Irreleitung von Menschen, die sich die Parteien, vor allem die AfD, ins Boot holen wollen oder aussperren wollen, die einfach gar nicht geht. Und umso lauter wollen wir das sein und sind wir auch und schreiben uns das schon auf die Flagge, aber halt auch reflektiert. Und wen das nicht passt, der muss es ja nicht anhören. Aber wir sind schon groß geworden mit Musik, die auch Inhalt hat, die politische Statements hat, wie Rage Against the Machine,
ja,
wie Pennywise.
Absolut, da, weil du es gerade gesagt hast, Musik, die auch Inhalte hat. Da ist vor kurzem eine Studie rausgekommen, die die Charts in den USA analysiert hat hinsichtlich der Songtexte, hinsichtlich des Inhalts. Und sozusagen die Songtexte in der USA sind inhaltsärmer geworden.
Mhm.
Genau, und das ist halt, also ich finde es immer schwer in Worte zu greifen. Also auch gerade, wenn man an die längere zurückliegende Vergangenheit denkt, hat Kultur ja immer eine ganz wichtige Rolle gespielt, sich sozusagen in Kunst auszudrücken und da sozusagen auch laut zu sein und Vielfalt zu zeigen, finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und häufig ist es ja auch nicht sozusagen dieses direkte Aussprechen, sondern eben einfach diesen Resonanzraum zu schaffen, in dem eben Werte da sein dürfen oder beziehungsweise
ja,
man gewisse andere Werte nicht toleriert.
Ja, absolut. Bin ich zu 100% bei dir. Und natürlich höre ich auch nicht nur Musik, die inhaltlich immer politisch ist. Also es ist einfach, es gibt einen guten Song und der kann über was auch immer gehen. Das ist genauso okay. Also ich will da niemandem was vorschreiben, aber trotzdem kann man sich ja entscheiden, nutze ich diese Plattform, Bühne, Musik, um auch politische Themen, hinter denen ich stehe, zu nutzen und darzubieten und darzugeben und dahinter zu stehen. Und das wollen wir schon. Ist natürlich nicht das Einzige, das wir thematisieren, weil das wäre ja auch sehr einseitig. Aber es ist schon wichtig, einfach für uns persönlich und gerade in 2025 und mit zurückliegenden Wahlen in Deutschland schon ein wichtiger Punkt.
Mhm. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass sich viele Menschen da draußen auch aktuell politisch und gesellschaftlich überfordert oder ohnmächtig fühlen aufgrund dessen, was passiert. Und das ist ein bisschen eine schwere Frage, aber wie schafft ihr es, Wut oder Frustration in Energie, Haltung und Zusammenhalt zu übersetzen, statt in Resignation?
Ich würde mal behaupten, dass bei uns das Feedback bei Songs wie Unite, bei Songs wie Color the World und in Zukunft hoffentlich auch bei They Preach Reburn uns immer wieder bestärkt hat von, das wird gehört, nicht als im Sinne von Streaming, sondern die Message kommt an. Auch wir schreiben es ja auf unsere Shirts groß mit drauf. Und es ist einfach, dass ich sage, wenn das angenommen wird und auf fruchtbaren Boden stößt und die Leute die Shirts tragen und immer wieder Fotos davon kommen, dann ist es ja eher so eine sich selbst potenzierende Sache nach oben von, die Message wird verbreitet im Sinne von, hey, das ist das Richtige und da wollen wir noch mehr dahinter stehen und machen. Und ja, warum sind wir da nicht frustriert? Weil wenn man merkt, dass die Message, hinter der wir stehen und die Veränderung vielleicht auch in einem kleinsten Bereich ist, aber alles, jede Revolution hat im kleinsten begonnen und niemals im ganz großen. Und das soll auch gar nicht irgendwie in Richtung Umsturz oder sonst irgendwas sein. Einfach nur, hey, da gibt es eine kleine Meinung und wenn es noch ein paar mehr fühlen, dann hilft das vielleicht auch anderen zu sagen, beschäftige mich damit, hey, cool. Die sitzen ja auch nicht bloß rum und machen gar nichts und lassen sich über sich hergehen, sondern sagen, hey, pass auf, das ist nicht okay. Denk mal drüber nach, vielleicht. Es ist schon schwierig und mit Sicherheit ist auch nicht jeder Tag bei uns. Und ich will jetzt da nicht für jeden sprechen, wo man sagt, ich stehe jetzt da gerade so und ab und zu mal auch genauso niedergeschlagen vom Status quo in der Politik und frustriert. Das kann ich auch nachvollziehen. Also es gibt ja viele Themen, die einfach schwierig sind. Es gibt einfach keine einfachen Antworten auch darauf. Es ist zu komplex, dass es eine einfache Antwort geben könnte. Deswegen mein Tipp, Kopf hoch, Waves Like Worlds hören und morgen ist die Welt wieder ein bisschen anders.
Genau, also es gibt ja wirklich Musik, die empowert, ne? Also die sozusagen nicht nur die Wut und die Rage unterstreicht, sondern die einfach empowert. Ja. Aber ich tatsächlich, das ist ein großer Schritt in eine andere musikalische, in ein anderes musikalisches Genre. Echo Fresh hatte vor kurzem auch einen Song rausgebracht. Wie hieß er denn? Ist er einfach nur Töchter? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall überhaupt nicht meine Musikbubble, wo ich mich sonst rumtreibe. Und dieser Song schlug bei mir ein und ich habe mich plötzlich mit all dieser Hilflosigkeit, die ich manchmal so fühle, überhaupt nicht mehr allein gefühlt. Und das fand ich total spektakulär, dass ein Hip-Hop-Song mich plötzlich aufhängt.
Ja, also krass, wie das dann, obwohl man vielleicht persönlich musikalisch so weit weg ist, dann einen doch wieder über den Text einholt und hängen bleibt und dann ist man vielleicht sogar offener. Und es kann ja wirklich in jede Richtung gehen.
Genau, also nee, fand ich spektakulär und da gibt es halt ganz viele, viele solche Songs. Und daher ist es wichtig, dass wir Musik hören und dass Bands wie du sie hast, dass solche Musik macht und dass ihr den Mut habt, einfach auch genau solche Themen anzusprechen.
Dankeschön und wir bleiben dabei. Also wir machen das genauso weiter.
Das ist schön. Wir nähern uns am Ende des Podcasts, aber ein paar Fragen habe ich noch. Und zwar die Single, also mit They Breach, We Burn, ist ja schon eine musikalische Weiterentwicklung. Was markiert diese Single für euch als Band? Ihr ein Punkt, an dem ihr angekommen seid oder ein, von dem aus es weitergehen soll?
Erstens finde ich spannend, dass von unserem Umfeld oder auch jetzt von dir das so als Weiterentwicklung gesehen wird. Für uns war der Song so, das ist ein geiler Track, das ist nicht der, weiß mir ja nie, was ist ein Hit, was kommt wirklich an. Wir stehen dahinter, wir releasen den, ich will nicht sagen, dass das ein Hit ist, aber das Feedback war schon extrem positiv und auch, es wurde oft genannt, so Weiterentwicklung. Ich denke mal, das ist einfach auch durch die Live-Erfahrung, wir sind einfach zu nah dran, um das vielleicht auch zu sehen, dass es eine Weiterentwicklung ist. Jeder entwickelt sich weiter, aber freut uns, mich natürlich, dass es so gesehen wird, aber wir sehen es eher als Absprungpunkt für alles Kommende.
Spannend.
Also bestenfalls bleibt es auf dem Level oder wird noch
besser, cooler.
So cool ist der Plan. Noch besser, ja, genau.
Okay, spannend. Also es bleibt sozusagen spannend. Ich meine, ich glaube, in dem Pressetext zur Single stand drinne, dass euer Album bereits ein Jahr zurückliegt. Ich finde, das ist musikalisch betrachtet ein Zeitraum, der in Ordnung ist, weil Musik schreibt sich ja nicht von heute auf morgen.
Ja, stimmt.
Genau, also wir sind sozusagen gespannt. Da wird wahrscheinlich demnächst trotzdem irgendwann ein neues Album kommen.
Genau, wir arbeiten fleißig weiter an neuen Sachen, aber ich möchte noch gar nicht zu viel verraten jetzt.
Ja, dann hätte ich noch die Frage hier stehen, was du Menschen mitgeben möchtest, die eure Single hören und sich fragen, wie sie Selbsthaltung zeigen können im Alltag, in der Szene oder im eigenen Umfeld.
Vielleicht nochmal kurz wiederholen, es war kurz vom Internet ein bisschen gelaggt.
Was möchtest du Menschen mitgeben, die euren Song hören und sich fragen, wie sie selbst Haltung zeigen können, im Alltag, in der Szene oder im eigenen Umfeld?
Den Leuten möchte ich sagen, dass jeder eine Stimme hat, sei es bei einer Wahl, an der er teilnimmt, sei es an einem Weihnachtsessen, wo vielleicht jemand eine nicht politisch korrekte Meinung äußert und man nur sagt, nicht es runterschluckt, sondern sagt, pass mal auf, ich sehe das anders. Und mal vielleicht in die Diskussion geht. Man muss ja niemanden einfach nur überzeugen, sondern man kann es auch diskutieren und getrennte Wege gehen und sagen, wir sind uns nicht einer Meinung. Aber es kommt ja nur zum Dialog, wenn man was sagt. Und vielleicht in den Dialog gehen und nicht nur alles runterschlucken und wegschieben, ist vielleicht der bessere Weg. Und das würde ich den Leuten gerne an die Hand geben. So, redet wieder mehr miteinander und nicht übereinander, sondern miteinander.
Ja, das ist was ganz Wichtiges, miteinander reden und auch sozusagen lieber über die sozusagen auch die Dinge, nicht nur auf die Dinge schauen, die uns trennen, sondern auch auf die Dinge schauen, die uns einen. Das finde ich immer sehr wichtig.
Ja, absolut, genau.
Okay, dann hätte ich jetzt zum Schluss noch meine zwei Standardfragen für dich. Für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Ich bin im Hier und Jetzt dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass keiner von uns hungern muss, dass ich nicht hungern muss, dass bei uns kein Krieg herrscht, dass es uns eigentlich allen gut geht in Deutschland und es auch viel schlechter sein könnte und einfach dankbar dafür, für den Status quo. Unabhängig von der Band, rein privat, einfach so deinen inneren Frieden zu finden und auf einem gewissen Level zu sein, ist, für das sollte jeder dankbar sein. Genau.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Und ich darf mir natürlich nicht mehr Wünsche wünschen, richtig? Richtig. Gut, dann sage ich, ich habe mehrere Ideen. Eine Idee ist besser. Weltfrieden wäre jetzt so die Standardantwort. Boah, bin ich echt überfordert. Nur ein Wunsch.
Ja, das fordert viele heraus.
Glaube ich. Wünsche mir, dass die Welt morgen wieder ein Stückchen besser ist als gestern.
Oh, das ist ein schöner Wunsch. Der gefällt mir.
Ja, gut.
Gut.
Damit, glaube ich, können wir beide leben dann.
Genau, aber ich wollte das auch gar nicht bewerten. Gerade schön. Ja. Okay, Marc, vielen Dank für das offene Gespräch und die Einblicke in eure Musik, eure Prozesse und eure Haltung. The Breach We Burn ist überall verfügbar. Hört rein, unterstützt die Band. Und wenn ihr die Chance habt, geht auf Konzerte. Warte, da müssen wir noch so einen Einschub machen. Du hattest es vor uns gesagt, ihr habt als Band euer eigenes Festival, oder?
Ganz genau. Wir machen am 16.05.2026 unser eigenes Festival mit dem Namen Family and Friends Fest. Die Headliner sind schon bekannt gegeben worden gestern. Einfach selber auf Instagram, Homepage, alle Socials, die ihr euch vorstellen könnt, werdet ihr es finden. Wir würden uns freuen. Unser Ziel ist es wirklich, das Ding, diesen Laden 2026 auszuverkaufen, voll zu machen. Und wir sind auf einem guten Weg, aber ist natürlich auch noch ein Stückchen hin. Wer Bock hat auf eine geile familiäre Atmosphäre in einer ungewöhnlichen Location, die man sonst nicht so leicht als Konzertlocation findet, der kommt auf Family and Friends Fest 2026. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
Okay, ich würde ja direkt vorschlagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr Weihnachtsgeld bekommen habt und noch was übrig ist, dann wisst ihr jetzt, wo ihr das hintragt. Tickets gibt's wo?
Ah, Tickets gibt's auf unserem Online-Shop. Wastelikewalls.de Shop gibt es sowohl als fürs Festival als auch für Merchandise-Artikel. Genau.
Okay, dann habt ihr jetzt auch noch eine Internetseite, die ihr besuchen könnt. Das war Metal Minds The Pit Unplugged, der Metal.de Podcast. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt. Mein Gast war Margi von Wastelike Walls und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Ciao.